Abschiebungen, Aufnahmestopp, Messerverbot. Das schreckliche Attentat von Solingen hat die aufgeregte Debatte im Land vor den Wahlen in Ostdeutschland noch mal zusätzlich angeheizt. Welche Themen sind für die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen und Thüringen entscheidend? Und welche Auswirkungen wird ihr Votum auf die ohnehin angeschlagene Ampel in Berlin haben? Darüber wollen wir sprechen mit einem, der die politische Szene schon seit langem und vor allen Dingen auch mit Leidenschaft beobachtet. Herzlich willkommen, Albrecht von Lucke zu Phoenix persönlich.
Vielen Dank, Frau Kühn, freue mich sehr.
Herr von Lucke, wir sprechen schon lange darüber und dieses Wochenende ist es soweit. In Ostdeutschland wird gewählt. Was steht hier für wen auf dem Spiel?
Eine Menge und ich würde sagen für uns alle. Ich will durchaus davor warnen, es manchmal zu groß aufzuhängen. Manchmal war die Rede davon, wir sind bereits 10 nach 12, fast mit Rekurs auf 33. Das halte ich für ganz falsch. Aber eines ist ganz klar. Auch wenn Thüringen, und da ist es besonders spannend, ein Land ist, was nur 1,6 Millionen Wahlberechtigte hat, also verglichen zahlenmäßig, was die Bundesrepublik anbelangt, eigentlich eine Petitesse, ist die Grundfrage im Raum, werden wir es mit Verhältnissen zu tun bekommen, wo Populisten mehr als 50% möglicherweise bekommen der Stimmen? Ist dann noch Regierungsfähigkeit möglich? Und geht die Republik nicht möglicherweise in eine Richtung, die, wie Björn Höcke selber gesagt hat, eher mehr Richtung Viktor Orban ausrichten will als Richtung westlicher Demokratie? Und das steht auf dem Spiel und das sind ganz große Fragen, die dann, glaube ich, auch sehr starke Ausstrahlung in Richtung Bundesrepublik haben.
Sie geben mir schon das Stichwort, viele befürchten ja, die Demokratie sei gefährdet durch das eventuelle Wahlergebnis. Das ist auf den ersten Blick erstmal unverständlich, weil Wahlen sind ja etwas zutiefst Demokratisches eigentlich.
Ja, absolut. Das muss man auch immer verteidigen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass auch die Alternative für Deutschland, wir müssen an die Anfänge erinnern, ausdrücklich etwas war, was ein demokratischer Rekurs auf ein Versagen der anderen Parteien gewesen ist, um es klar zu sagen. Der Begriff, und das war immer noch die größte Raffinesse der Alternative, sich Alternative zu nennen gegen den Begriff der Alternativlosigkeit, von der ewigen Kanzlerin Merkel damals ja kreiert, das war klug, weil sie damit einen Posten besetzte und deutlich machte, wir wollen hier etwas machen, damals war es, werden wir uns erinnern, vor allem der Kampf gegen den Euro, der nicht besetzt war. Aber mittlerweile ist natürlich die Alternative für Deutschland eine so radikale Alternative geworden, die letztlich, und das nicht ohne Grund, vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch in Thüringen wie Sachsen eingestuft wird und letztlich, und das ist das Interessante, mit Höcke jemanden hat, der eigentlich ein anderes Demokratiemodell anstrebt. Und deswegen würde ich sagen, ja, sie ist wählbar, sie ist auch nicht verboten und ich bin auch nicht ein Befürworter eines Verbots, weil ich immer noch der Meinung bin, unsere Demokratie ist stark genug, sie mit politischen Mitteln zu schlagen. Aber sie ist eine Partei, die sich anders als andere Parteien in der Geschichte der Bundesrepublik, denken wir beispielsweise an die Grünen, die ziemlich extrem angefangen haben, radikal angefangen, besserer Begriff, aber die AfD ist nicht in gewisser Weise resozialisiert worden, wie es die Grünen sind, die wurde immer radikaler. Und das ist ein großes Problem und deswegen geht es mit der AfD in eine Richtung, die mit unserer Demokratie zum Teil nichts mehr zu tun hat.
Wenn wir aber jetzt über unsere Werte nachdenken und wie breit dann am Ende doch auch ein großer Teil der Menschen ist, die eben vermutlich weder im Osten noch wahrscheinlich im Westen im nächsten Jahr die AfD wählen, können wir uns dann nicht mit mehr Selbstbewusstsein auf unsere Werte vielleicht verlassen? Können wir nicht einfach gelassener vielleicht damit umgehen?
Ja, ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie den ersten Teil Ihrer Frage nehmen. Ich bin absolut der Meinung, dass wir uns viel mehr in Verteidigung unserer Demokratie erstarken und sicherer fühlen müssen. Beziehungsweise, nennen wir es mal so, selbstsicherer zu sein haben. Gelassen sollten wir meines Erachtens in keinster Weise sein. Denn die Gelassenheit, ich gehe weiter, ist in Teilen ja sogar eine große Gleichgültigkeit. Diese Gleichgültigkeit ist meinem Eindruck nach mit das Kernproblem, das wir bei diesen Wahlen im Osten erleben. Und das ist ein mittlerweile auch gesamtbundesrepublikanisches System. Der Osten hat bloß das große Problem, und da ist es über Thüringen und Sachsen hinausgehend, dass es so etwas wie eine gestandene, gewachsene Kultur der Volksparteien wie in der alten Bundesrepublik bis heute nie gegeben hat. Die einzige Volkspartei, die es, man muss es hart sagen, früher einmal gab, war die SED. Die wurde dann zur PDS, aber stirbt mittlerweile aus. Sie wird mit Bodo Ramelow den letzten Vertreter noch haben, der ja als Ministerpräsident hohe Anerkennungswerte erzielt, deswegen in Thüringen ganz gute Chancen auch hat. Aber schon in Sachsen wird möglicherweise die Linkspartei, die Nachfolgepartei, aus dem Parlament fallen. Und diesen Posten, und das ist die Dramatik einer Volkspartei, hat ein Stück weit auch übrigens als anti-westliche Partei die AfD übernommen. Und diese Dramatik, dass wir es im Osten, auch weil sich meinem Eindruck nach, das wird ja gerade beispielsweise von einem ehemaligen Bürgermeister wie Herrn Neubauer so beklagt, weil sich viele Menschen entweder gleichgültig verhalten, sich nicht stark machen für die Demokratie und vor allem dem enormen Hass, der im Osten unterwegs ist, aber in Teilen auch im Westen, gegen die Politik, gegen die Politiker nichts entgegensetzen. Deswegen, glaube ich, können wir nicht gelassen sein, aber wir müssen uns wieder viel stärker für die Demokratie stark machen. In Parteien vor allem. allem. Die Parteien, gerade die alten Parteien, sind auch zu schwach. Sie sind auch personell zu schwach.
Nun hat ja sicherlich das gesamte Land letztes Wochenende einen Schock erlebt mit dem schrecklichen Attentat in Solingen. Da wird es sicherlich zwischen Osten und Westen in der Wahrnehmung keine Unterschiede gegeben haben. Was glauben Sie, wer profitiert jetzt von diesen Meldungen, von den Folgen, von der Diskussion, die daraus entstanden ist?
Es wird, das befürchte ich, unbedingt die AfD davon profitieren. Denn die Dramatik besteht darin, dass die AfD, die ja eigentlich auf keinem Feld wirkliche Kompetenzwerte bekommt, ein einziges Feld kennt, auf dem ihr explizit dann doch bessere Fähigkeiten zu- und eingeräumt werden. Das ist die Migration. Das ist die Kriminalität. Und da dieses Thema die ganze Woche so dominiert hat, übrigens für mein Verständnis auch in einem gewissen Überbietungswettbewerb des populistischen Agierens, auch die Äußerung von Friedrich Merz, jetzt reicht's, wir müssen die nationale Notlage ausrufen, war natürlich der Versuch, eine Deutungshoheit im Kampf um die größte Erregung zu erzielen. Aber sie haben für mein Verständnis letztlich auch damit das Thema ubiquitär gemacht, völlig total besetzend, und damit ist ein Stück weit der AfD sehr gedient worden.
Das Attentat von Solingen hat ja auch das Sicherheitsgefühl vieler Menschen in Deutschland verletzt. Was würden Sie sagen? Das Sicherheitsgefühl hat ja schon in vielen Wahlkämpfen eine Rolle gespielt. Wie wichtig ist das für Wahlkämpfe und wie wahlentscheidend ist so etwas?
Absolut entscheidend. Und das ist meiner Meinung nach das eigentliche Grundproblem unserer gegenwärtigen Lage. Wir müssen hier eins diagnostizieren. Das, was in dieser Woche passiert ist, ein islamistisches Attentat in Solingen mit dem Reflex rechtsradikaler Agitation bzw. Polarisierung und der Ausdeutung, der Instrumentalisierung, ist genau das, was sich gegenwärtig hochschaukelt. Wir haben es mit Radikalismen unterschiedlicher Art zu, und die gehen an den Kern dessen, was der Staat leisten muss. Das Grundbedürfnis jedes Menschen und die, auch das, was eigentlich wirklich Staatsräson ausmacht, von Thomas Hobbes angefangen, ist der Gedanke, der Staat ist verpflichtet, für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Nur deshalb hat er die Autorität, die er besitzt. Nur deshalb ist der Bürger auch gehalten, ja, die staatlichen Anweisungen zu folgen. Gelingt das nicht mehr, bricht gewissermaßen alles zusammen. Und es ist immer interessanterweise auch in der Geschichte der Bundesrepublik die Sicherheit die entscheidende Frage gewesen für die Wahlsiege. Das fängt mit Adenauer an, Sicherheit übrigens in einem größeren Kontext gedacht, nicht nur Sicherheit auf den Straßen, auch soziale Sicherheit. Also der absolute Wahlsieg von Adenauer 57, die Renten, die er garantierte, waren der Grundkonsens und der Grund, das Grundmotiv. Also Sicherheit ist immer der entscheidende Punkt, und wenn diese Sicherheit erodiert, und das erleben wir sicherlich jetzt ganz besonders stark, dann greift so etwas wie die Möglichkeit populistischer Kräfte gegen die starken, vermeintlich starken Parteien, die von Höcke jetzt als Altparteien diffamierten Parteien, Front zu machen. Und das erleben wir momentan in großem Maße. Ich habe bloß auch da ein ganz, ganz großes Unbehagen. Man fühlt sich manchmal ja an den alten Satz von Horst Seehofer erinnert. Jedenfalls war die Woche regelrecht dadurch gekennzeichnet. Die Migration, hat Seehofer mal in verquerer und fataler Weise gesagt, ist die Mutter aller Probleme. Sie erinnern sich vielleicht. Das war in der großen Zeit nach 2015. Diese Woche war, und das hat den Wahlkampf natürlich jetzt maßgeblich gekennzeichnet, nur diese Frage im Mittelpunkt. Das, was aber hinter der Sicherheitsfrage in einem größeren Kontext steht, zum Beispiel das völlige Verdrängtwerden der ökologischen Frage, obwohl die ökologische Frage in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dafür sorgen wird, dass immer mehr Menschen sich in Bewegung setzen, dass letztlich dadurch die Ängste weiter steigen, dass die Rechtspopulisten zunehmen, dass von daher die Sicherheitsfrage gleichermaßen immer wieder bespielt wird, ist völlig verdrängt. Das heißt, was ich zutiefst bedauere, ist, dass diese Fragen eigentlich gar nicht vorgekommen sind. Im Gegenteil, die Grünen die neue Paria-Partei sind. Und genauso wie es so etwas gibt, ja, wie eine Blockade gegen die AfD, eine berechtigte, gibt es auch so etwas wie eine Brandmauer mittlerweile gegen die Grünen. Das ist eine Reduktion von Sicherheit, die wir in diesem Wahlkampf erlebt haben, die fatal ist.
Wie empfinden Sie denn das Thema Migrationspolitik generell? Wie glaubwürdig ist die Politik da gewesen? Wir erinnern uns an ein Spiegelcover aus dem Oktober 23, glaube ich. Wir müssen endlich in großem Stil abschieben. Ein Zitat von Olaf Scholz. Enttäuschte Wähler sagen, das sind Lippenbekenntnisse. Wir bekommen immer viel Aktionen vor der Wahl. Nach der Wahl passiert nichts. Wie empfinden Sie das im Moment? Wir haben ja jetzt auch wieder eine breite Diskussion über Maßnahmen, die getroffen werden könnten.
Ich halte das leider für völlig richtig. Denn wenn wir uns erinnern, es ist auch eine Paradoxie der Geschichte, dass genau vor einem Jahr damals die Wahlen im Westen, nämlich in Bayern und Hessen, genau der gleiche Vorfall vonstatten gegangen ist. Wir hatten fatalerweise über lange Monate die Warnungen der Kommunen, dass sie überlastet waren, dass sie nicht in der Lage waren, der Migrationsfrage Herr zu werden, die ja wirklich ein Problem ist. Kein Mensch sollte diese Frage leugnen, denn sonst spielt man wiederum auch eher dem Rechtspopulismus in die Hände. Aber dieses Thema wurde lange verdrängt. Vor der Wahl kam es auf. Dann das gleiche Anliegen. Friedrich Merz, der erst vorschlug, einen Pakt zu machen, von Scholz ziemlich abtropfen lassen wurde und dann mit dem unsäglichen Wort, uns werden bei den Zahnärzten gewissermaßen die Gebisse von Migrantinnen und Migranten weggenommen. Das heißt, es wurde genau in gleichem Maße das Thema Migration bespielt, aufgrund der Tatsache, dass es lange sträflich vernachlässigt wurde. Das halte ich tatsächlich für ein Problem. Nur, wenn dann Olaf Scholz die Ankündigung macht, wir müssen endlich in großem Stile abschieben, obwohl wir faktisch wissen, dass das gar nicht möglich ist, weil es beispielsweise die afrikanischen Staaten gar nicht mitmachen, sie nehmen ihre Bürgerinnen und Bürger nicht wieder auf, dann macht er den Bürgerinnen und Bürgern etwas vor. Und das ist das Allerfatalste. Etwas zu versprechen, was nicht eingehalten wird, zahlt immer bei den Populisten ein.
Da sind wir aber im Grunde genommen wieder viele Rätseln darüber. Es liegen viele Maßnahmen auf dem Tisch. Schnellere Abschiebungen, Leistungskürzungen und so weiter. Sie als Volljurist können das sicherlich gut beurteilen. Was davon ist denn überhaupt machbar? Selbst wenn es einen Zusammenschluss gäbe, selbst wenn Opposition und Regierung zusammenarbeiten würden, die Länder mit dazu kämen, wo könnte man in welchem Zeitraum denn überhaupt irgendwelche Veränderungen erwarten?
Es ist etliches machbar und es ist auch einiges ja schon gemacht worden. Es ist ja von der Regierung durchaus, und leider hat sie durch ihre Kakophonie das alles überspielt, etliches geändert worden. In der Frage des Bezugs, des Leistungsbezugs, das wird auch noch weiter verschärft werden. Es ist ja die große Frage, wo ist Anreiz geschaffen worden, der nicht gut ist. Das ist eine Diskussion, die, glaube ich, nicht ganz falsch ist, die durchaus berechtigt ist. Da wird man einiges ändern. Das wird auch jetzt in den Verhandlungen, die Olaf Scholz ja angekündigt hat. Er hat ja gewissermaßen die Attacke von Merz ins Leere laufen lassen. Ganz clever, nicht? Merz wollte die Koalition ausspielen, indem er sagte, ich kann mit SPD alleine und mit dem Kanzler alleine etwas machen. Wir brauchen Grüne und FDP nicht. Dieses vergiftete Angebot konnte Scholz nur abplatzen lassen.
Und er musste natürlich auch dem Satz, dem Bundeskanzler entgleitet das eigene Land, auch
absolut,
etwas entgegenstellen, denken.
Das zeigte natürlich auch die absolute Instrumentalisierung durch Friedrich Merz. Also dieses Ansinnen, erst das Land, dann die Partei, ist dadurch gewissermaßen schon konterkariert worden. Das hat Scholz also gewissermaßen ins Leere laufen lassen. Aber er hat angekündigt, es wird jetzt eine Zusammenarbeit geben. Die wird es nach den Wahlen geben. Aber es geht eines vor allem nicht. Und das ist auch der große Fehler wieder von Friedrich Merz gewesen. Die pauschale Ankündigung, man werde Migrantinnen und Migranten aus Syrien und Afghanistan gar nicht mehr annehmen, beziehungsweise den Asylantrag generell abschmettern, ist mit unserem Individualrecht auf Asyl überhaupt nicht vereinbar. Und diesen Vorfall ist fast schon etwas, was Merz paradigmatisch unterläuft. Mit einem enormen Überschuss etwas zu postulieren, um es danach wieder zurücknehmen zu müssen.
Aber er hat auch angeboten, im Bundestag gemeinsam abzustimmen und dadurch eine Gesetzesänderung herbeizuführen.
Dann müsste er aber das Grundrecht auf Asyl in völliger Weise ändern. Die Debatte ist ja im Schwange. Es ist bloß die große Frage, ob das aus Gründen der dann wiederum vielleicht auch Staats- oder nennen wir es mal unserer Verfassungsräson geboten ist. Das würde fundamental brechen mit der Idee dessen, was Mütter und Väter des Grundgesetzes einmal ins Grundgesetz geschrieben hat. Man muss sich dazu verhalten. Man muss es dann aber wenigstens auch so diskutieren. Und man muss sich natürlich ernsthaft fragen, wo die dann erforderliche Mehrheit überhaupt zustande kommen kann. Da reicht nicht die einfache Mehrheit bekanntlich für eine Verfassungsänderung. Also damit will ich sagen, dieser Überschuss ist immer etwas, was den anderen, den Populisten in die Hände spielt. Denn natürlich, Merz musste revidieren. Daniel Günther hat das auch sofort reklamiert. Im CDU-Parteirat wurde gefragt, wie soll das machbar sein? Er rudert zurück, aber die AfD nimmt es sofort auf. Dann lasst es uns doch machen. Will damit sagen, das ist das Problem bei Überschuss quasi Handlungen, die nicht einhaltbar sind.
Trotzdem haben viele gesagt, hier weht schon ein leichter Wind von GroKo über Berlin. Haben Sie den Eindruck auch oder war das jetzt einfach wirklich nur reine Wahltaktik? Das Treffen soll ja stattfinden.
Nein, der Wind von GroKo weht schon sehr lange. Ich meine, wir müssen uns natürlich auch eines bewusst machen. Solange diese Regierung nicht endlich es schafft, und sie hat ja offensichtlich den Willen, das nächste Jahr auch noch durchzuhalten, auch wenn sich Nuripur zufolge es sich nur noch um eine Übergangsregierung handelt, ein natürlich unsäglicher Begriff. Der Bundespräsident nahm ihn ja sofort auf und sagte, naja, eine Auslaufzeit von einem Jahr können wir uns aber nicht leisten. Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dass diese Regierung es nicht schafft, einen Neuanfang zu machen, dann wird natürlich die Frage, wie geht es weiter, immer im Raum sein. Und wir haben ja mittlerweile längst, es ist ja fast grotesk, eine Vorwegnahme eines Wahlkampfs, wenn Sie an die Äußerungen beispielsweise von Markus Söder denken dieser Tage, der bereits heute das Verdikt aufstellt, wir, die CSU, werden definitiv nicht mit den Grünen bei der nächsten Wahl koalieren. Dann bleibt für die Partnerschaft seitens der Union eigentlich sowieso nur noch die SPD. Man wird ja nicht erwarten können, dass die Union über die alleine auf die 40 oder 50% kommt. Und das ist mit CDU, CSU und FDP, während die FDP große Sorge haben muss, überhaupt in den Bundestag zu kommen, reichen könnte, ist auch völlig abwegig. Das heißt, die Reduktion auf CDU, CSU und SPD, übrigens zur Freude der SPD im Zweifel, die damit natürlich einen Freifahrtschein bekäme, bei sicherlich großen Verlusten dann doch noch wieder in der Regierung sein, die ist eigentlich schon fast beschrieben. Man kann sich gegenwärtig eigentlich, so Söder das durchhält, und es gibt ja nicht nur ihn, die viele in der Union schließen die Grünen mittlerweile von Möglichkeiten aus, man kann sich eigentlich fast nichts anderes vorstellen als eine neuerliche große Koalition, die übrigens schon lange keine große Koalition mehr ist, CDU, CSU und SPD.
Warum?
Weil der Begriff Große Koalition verheißt, es ist noch eine Große Koalition. Wir müssen uns bewusst machen, in den 60er Jahren war das mal eine Koalition, der bekanntlich über 90% der Stimmen zufiel. Das war ein Grund, warum die APO entstand, weil es nämlich neben der winzigen FDP von 5-6% gar nicht keine Opposition im Bundestag gab. Heute nimmt die Große Koalition, in Anführungszeichen, kann froh sein, wenn sie überhaupt die 50% übersteigt. Momentan spricht nichts dafür. Gegenwärtig reicht es für CDU, CSU und SPD sowieso nicht zum Regieren.
Jetzt sind wir schon bei Wahlergebnissen. Lassen Sie uns doch noch mal auf den Osten gucken und auf das, was da bevorstehen soll. Was glauben Sie, inwieweit die Wahlergebnisse, mit denen im Moment dort zu rechnen ist, hier in Berlin wirklich die Koalition doch noch mal ordentlich beuteln werden? Beispielsweise, wenn die SPD in Sachsen die 5% nicht erreicht, wenn sie da aus dem Landtag fallen würde, was würde das bedeuten für Berlin?
Das wäre ein ungeheurer Schlag ins Kontor für die SPD. Man muss sich bewusst machen, was das für ein historisch singuläres Ereignis wäre. Die SPD ist nie in der bundesrepublikanischen Geschichte nicht in einen Landtag gekommen. Das wäre ein absolutes Novum. Und es wäre natürlich die Grundfrage, die dann aufkäme und die irgendwann auch die Abgeordneten im Bundestag ereilt. Die Sorge um die Frage, komme ich überhaupt noch einmal in den Bundestag? Können wir natürlich auch, das ist die Frage, die Sie regelrecht aufdrängt, noch einmal mit diesem Spitzenkandidaten namens Olaf Scholz antreten. Ist der Bundeskanzler überhaupt noch geeignet, diese Partei zu führen? Diese Fragen werden die Parteiführer nicht vom Tisch bekommen. Auf der anderen Seite muss man sich auch Folgendes bewusst machen. Die nächstliegende Entscheidung, die ansteht, ist ja formuliert. Das ist die Entscheidung seitens der Union. Und wenn es so sein sollte, dass Friedrich Merz mit irgendwie akzeptablen Ergebnis am Abend des Sonntags, des Wahlabends herausgeht aus den Wahlen, dann wird ihm die Kanzlerkandidatur wohl nicht mehr zu nehmen sein. Das hätte aber die Folge, dass wenn er dann im Einklang mit Markus Söder, der sich übrigens bis heute im Zweifel unwahrscheinlich innerlich sträubt, dass Markus Söder sich für Höheres berufen fühlt, steht außer Frage. Und dass er natürlich mit all seinen Taktierereien auf nichts anderes zielt, als auf die Irritation auch in der Union. Beispielsweise, wenn er gegen Friedrich Merz sagt, nicht mit mir, mit den Grünen, und Merz damit natürlich seine Option verringert. Das ist doch klar. Aber trotzdem, es wird auf kurz oder lang eine Entscheidung seitens der Union geben. Sollte aber die Ampel noch ein Jahr lang regieren müssen, sage ich schon, dann ist es fast kaum denkbar, dass die SPD sich dann zu Pistorius verhält, weil sie damit den Kanzler für ein Jahr zur Lame Duck, zur lahmen Ente machen würde. Also insofern ist eine Veränderung, das Unbehagen wahrscheinlich in Reihen der SPD mit Händen zu greifen, bei einem so absehbar schlechten Ergebnis von Olaf Scholz. Wir müssen uns beispielsweise bewusst machen, Herr Woidke wollte Herrn Scholz schon gar nicht mehr im Wahlkampf in Brandenburg auflaufen lassen. Das heißt, Olaf Scholz ist momentan keine Wahlempfehlung, sondern eigentlich nur die Wahlempfehlung zur Nichtwahl der SPD. Diese Debatten werden in der SPD ungemein aufbrechen. Und in der FDP wird voraussichtlich, angesichts der Tatsache, dass sie wahrscheinlich in allen drei Landtagen nicht ins Parlament kommt, eine zentrale Frage auftauchen. Können wir überhaupt noch ein Jahr lang durchhalten? Oder müssen wir es doch nicht zum Knall in der Koalition kommen lassen, in der Annahme, dass wir uns immer weiter runterwirtschaften?
Und wie viel Macht hat ein Finanzminister Christian Lindner dann noch, wenn seine Partei in Bedeutungslosigkeit versinkt im Osten?
Absolut. Und vor allem sieht man ja eines, und das ist das eigentlich Tragische. Die FDP ist, ob ihre Existenzfrage der 5% nur an einer einzigen Frage interessiert. Wie können wir unsere Existenz über diese Legislatur retten? Die viel wichtigere, staatsrechtlich wichtigere Frage, nämlich wie werden die großen Aufgaben in diesem Lande bewältigt, die auch Vermögen, die auch Geld benötigen. Ich denke nur daran, was passieren würde, wenn das eigentliche Schicksalsdatum dieses Jahres, nämlich der 5. November, dann doch zugunsten von Donald Trump ausgehen sollte und die Unterstützung für die Ukraine gänzlich oder in höherem Maße noch wegfallen sollte. Wie wäre dann die Position Deutschlands, die sich jetzt schon gegenüber der Ukraine in hohem Maße fahrlässig verhält, weil sie nicht mehr die Unterstützung leistet, die sie eigentlich mal versprochen hat? Wenn da der Finanzminister weiter nur die Schatulle stillhält, weil er Angst hat vor dem Wahlverlust der FDP, dann wäre das für das ganze Land verheerend.
Nun ist allerdings auch was diese Frage angeht, durchaus ja ein Votum zu erwarten in Ostdeutschland am Wochenende. Mhm. Michael Kretschmer beispielsweise, CDU Sachsens Ministerpräsident, ist ja in Teilen durchaus kompatibel, beispielsweise mit den Positionen von Sarah Wagenknecht, absolut, die sagt, mit mir wird es nur einen Koalitionsvertrag geben, wenn es keine weiteren Waffen in die Ukraine gibt und wenn es übrigens auch diesen US-neuen Raketenstandort nicht mehr geben wird in Deutschland. Wie geht das denn dann zusammen?
Das ist eine ganz paradoxe Situation und das macht die Wahl ja dann noch einmal bundespolitisch relevanter. Es ist ja ohnehin völlig bemerkenswert, dass diese Wahl in all den großen Fragen eigentlich absolut bundespolitisch konnotiert, also bundespolitisch dominiert war. Die großen Fragen, die diskutiert waren, waren die Fragen der Migration, waren die Fragen der inneren Sicherheit, zwar landesthematisch, aber mit der Migration konnotiert und damit auch eine große nationale Frage. Es war die Frage von Krieg und Frieden. Das heißt, diese Fragen spielten alle ungemein rein und wir haben eine ganz merkwürdige Konstellation. Genau wie Sie sagen, es war mit Herr Kretschmer in Sachsen, es war auch der Spitzenkandidat Mario Vogt in Thüringen, der am Schluss auch fast die Position übernommen hat. Diplomatie ist alles, Waffenversorgung der Ukraine, darüber muss geredet werden. Das heißt, man hat sich der Meinung der östlichen Bevölkerung, wo die Dominanz der Nichtunterstützung sehr stark ist, absolut unterworfen. Die einzige Partei, die letztlich treu war in der Position, die sie als Partei auch in der Ampelkoalition gehalten hat, absolut treu war, waren die Grünen. Die SPD ein Stück weit auch, aber ganz stark die Grünen.
Aber die Quittung werden sie vermutlich
dafür kriegen. Die Quittung werden sie bekommen. Und das ist das Interessante. Es ist also momentan ein Zug, dem die anderen ungemein folgen und der dazu führt, und das ist ja die Paradoxie, dass, so hat es Sarah Wagenknecht angekündigt, dass letztlich sogar die Frage von Krieg und Frieden auch über die Koalitionsbildung entscheidet. Ich halte das aber ehrlich gesagt für ein absolut strategisch vorgeschobenes Argument. Und es wird eine große Debatte innerhalb der neuen Wagenknecht-Partei geben, die ja mit Katja Wolf eine sehr selbstbewusste Frau in Thüringen an der Spitze hat, die auch sehr deutlich gemacht hat, was sie sich vielleicht vorstellt. Es wird eine große Diskussion geben, ob es nicht doch das Land Thüringen, was entscheiden sollte und die landespolitischen Themen oder das strategische Kalkül von Wagenknecht. Denn das sieht so aus. Wagenknecht hat ein großes Ziel, das hat sie auch immer gesagt, das ist nur die Bundestagswahl. Und Sarah Wagenknecht weiß doch eines ganz genau. Wenn sie Verantwortung in Thüringen übernehmen würde an einer Regierung, dann würde sie genau in die gleiche Falle tappen, die sie bisher immer vermieden hat, wie der Teufel das Weihwasser, nämlich Verantwortung zu übernehmen und damit auch Fehler zu machen. Die Fundamentalopposition von Wagenknecht bestand darin, immer darin, die anderen, die Regierenden quasi vor sich herzutreiben und ihnen das vorzuwerfen, was sie selber nie riskiert hat. Und ich glaube nicht, ich bin sehr gespannt, dass Wagenknecht wirklich davon Abstand nehmen will. Sie weiß um die Gefahr der Regierungsbeteiligung. Deswegen sagt sie, wenn wir nicht Fundamentales ändern in der Kriegs- und Friedensfrage, gehen wir gar nicht erst rein. Aber dass sich darauf die CDU einlassen sollte unter Friedrich Merz, wegen Mario Vogt und der CDU in Thüringen, die Unterstützung der Ukraine in der Bundespolitik fallen zu lassen, das sehe ich nicht. Insofern, glaube ich, schiebt Wagenknecht damit ein Argument vor, um letztlich nicht in eine Koalition eintreten zu müssen.
Trotzdem, bei aller Kritik von allen Seiten, berechtigt oder nicht berechtigt, ist sie sicherlich ein großes politisches Talent.
Absolut.
Wir denken ja, oder wir hören auch häufig diese großen politischen Köpfe, die damals noch überzeugt haben, mitgerissen haben, gäbe es gar nicht mehr in dieser Art und Weise. Teilen Sie das? Und falls Sie das teilen, woran liegt das? Wer ist da noch sichtbar im Moment in der politischen Szene, wo Sie sagen, Mensch, der hat Strahlkraft, die hat Strahlkraft, kann was bewegen und kann auch überzeugen.
Ich teile das absolut. Ich bin da ganz Ihrer Meinung und das ist das Drama dieses Wahlkampfes übrigens auch, den man jetzt erlebt. Es gibt drei Figuren, die jetzt auffällig geworden sind. Das ist ohne Frage Sarah Wagenknecht, eine sehr, sehr kluge Frau, bei der ich aber leider nie vergessen kann, wie sie vor 30 Jahren im Lob auf Herrn Ulbricht und einen strammen Verteidigung sogar der stalinistischen Innovationspolitik eine völlig andere Position vertreten hat. Und da war sie auch nicht blutjung. Sie hat es dann zwar als Jugendsünde verkauft, aber trotzdem eine sehr kluge Frau, die ohne Frage heraussticht, charismatisch heraussticht. Es ist ein Mann wie Björn Höcke, ein ganz merkwürdiger Charismatiker eigener Art, der viel scheuer ist manchmal, als man glaubt, und der sich manchmal dann trotzdem noch nicht mal traut, in die eigenen Talkshows zu gehen, obwohl er die Plätze bespielt. Und es ist ein Dritter. Es ist ein Bodo Ramelow, der zwar immer noch die besten Werte bekommt, aber dessen Partei dramatisch abgestürzt ist. Diese drei Figuren tauchten auf, nennenswert, aber es fehlt, und das ist so dramatisch, es fehlt bei den gestandenen Volksparteien offensichtlich die Identifikationsfigur, und am allerhärtesten getroffen ist ersichtlich die SPD. Ich sehe nicht, dass die SPD aus der Krise dieses Bundeskanzlers, wenn man es mal in großen Dimensionen betrachtet, der fast in der Reihung Brandt, Schmidt, auch Schröder, völlig herausfällt, weil er Menschen nicht erreicht, weil er kein Mensch ist, der die Leute erreicht, der auch weder empathisch noch mit Intellekt oder Ausstrahlung Menschen erreicht, dass er die Menschen bekommen könnte. Mit Boris Pistorius hat die SPD einen Kandidaten, der die Menschen erreicht, der auch auf den Plätzen ein Menschenfänger sein könnte. Also damit will ich sagen, an dem Personal sieht man es, ist aber noch viel grundsätzlicher zu fassen. Und da geht der Vorwurf nicht gegen die Politiker, er geht gegen uns alle. Der Grundvorwurf, den ich uns allen machen würde, und ich habe sehr früh schon vor jetzt 15 Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Die gefährdete Republik. Damals habe ich auch schon den Vorwurf gegen uns alle gerichtet. Und das muss ich sagen, muss man vor allem den Menschen jetzt sagen, die nur auf Plätzen schreien, die Politiker anklagen und mit dem alten Wort von Heinemann, mit einem Finger gegen die Politiker, weisen drei Finger auf uns zurück. Wir haben uns nach 89 ein Stück weit, glaube ich, in dem Gedanken gefallen, es werden immer sich ein paar finden, die Politik schon machen. Das heißt, die Parteien sind auch ein Stück weit ausgeblutet. Es ist ein Personal nicht mehr in die Parteien, in die Politik gegangen, weil wir eigentlich nach 1989 die Demokratie für gesichert geachtet haben. Und das ist, glaube ich, die ganz große Problematik. Ja, die Parteien brauchen wieder sehr viel mehr Personal. Sie brauchen es vor allem im Osten, wo sie als Volksparteien nie richtig entstanden sind, aber auch im Westen. Und wenn wir es uns nicht zu eigen machen, gute Leute in die Parteien aufzufordern, in die Parteien zu gehen, dann wird die Demokratie im schlimmsten Falle Schiffbruch erleiden.
Aber Sie sagen, wenn wir uns das nicht zu eigen machen, also wer soll da was tun? Was kann da kommen? Denn das Klima ist schlecht. Viele Leute leben eher vom Pessimismus als vom Optimismus. Das sieht auch nicht danach aus, als ob sich das jetzt maßgeblich ändern würde und sicherlich auch nicht durch die Wahlen nächstes Wochenende. Also wo sind da Lösungen? Oder ich meine, Sie denken ja auch sehr global. Was würden Sie vorschlagen?
Es ist ja ein Appell. Dieser Appell ist ja zunächst einmal der, dass wir uns bewusst machen, Parteien, und das ist die Lehre, die wir dann schon aus Weimar und auch aus dem Dritten Reich ziehen müssen. Populisten, Rechtsradikale, Faschisten im Zweifel sind nur deshalb auch so stark, weil die Demokraten nicht stark genug gewesen sind. Die Weimarer Republik ist vor allem auch an ihrer nicht-demokratischen Stärke gescheitert. Da habe ich übrigens immer noch das große Vertrauen, das ist der große Unterschied, den ich mache zur Bundesrepublik, dass ich der Meinung bin, und das haben ja auch die mutmachenden Proteste zu Beginn dieses Jahres gezeigt, dass wir ein Land von Demokratinnen und Demokraten sind. Hier auch deswegen nochmal zum Eingang zurück, es sind nur 30%, die AfD wählen. Und das heißt wirklichen Rechtsradikalismus und ein Teil davon, wie gesagt, auch aufgrund der Schwäche der anderen Parteien, die sind zurückgewinnbar. Aber das heißt, das Gros will ja die Demokratie. Aber dann muss man sich auch mehr dafür einsetzen. Man muss vor allem die Politik machen, man muss sie verteidigen. Und das größte Problem, und das sehe ich bei den Wahlen im Osten, das halte ich auch für ein Problem, was wir beim nächsten Jahr bei der Bundestagswahl erleben werden. Wenn Menschen sich auf Plätzen nicht mehr durch Kleben von Wahlplakaten für Parteien einsetzen können, weil sie zusammengeschlagen werden, weil sie bedroht werden, dann geht das an die Wurzel der Demokratie. Das heißt, für uns alle, die wir es vielleicht nicht selber in Parteien machen müssen, wäre beispielsweise eine Idee, dass man sich bereit findet und sagt, wir unterstützen, wir verteidigen die auch, wir gehen mit, wenn Leute Plakate kleben. Also dieser, ja, fast Ruck, mit dem alten Wort von Roman Herzog gesprochen, der sollte eigentlich ein Stück weit durchs Land gehen. Denn wenn wir uns eines bewusst machen, die Herausforderung derer, die nach 45 dieses Land neu als Demokratie aufbauen mussten, in einem Land, wo es die Demokraten nicht in dem Maße gab, denn das waren nicht unerheblich noch Nazis, die nach 45 da waren, da war die Herausforderung der Helmut Schmidts eine weit größere. Wir sind doch auf einer Basis, wo wir uns, glaube ich, schon aufgefordert fühlen müssen, uns mehr in Parteien zu engagieren oder dann die zu stärken, die es noch machen und sie nicht den Hetzern zu überlassen.
Was ist mit der Frage des Meinungsklimas? Der Kabarettist Dieter Nuhr beklagt ja immer wieder, dass wir zu wenig andere Meinungen oder dass wir andere Meinungen gar nicht mehr bereit sind auszuhalten. Das wäre vielleicht doch auch ein Weg.
Das ist nicht nur falsch, aber auf der anderen Seite muss ich Ihnen da auch wieder sagen und nur sehr widersprechen, der seine Meinung durchaus ja nicht an unbekanntester Stelle öffentlich-rechtlich gefördert, ich habe übrigens nichts dagegen, durchaus verbreiten kann, dadurch Protest erntet, nicht alles, was er sagt, muss man gutieren. Das ist für mein Verständnis nicht das Problem. Ich sehe vor allem ein anderes Problem. Ich sehe in der Radikalität, in der Kompromisslosigkeit derer, die eben gar nicht argumentieren, die Politiker niederschreien, die Politiker gar nicht zur Sprache kommen lassen, die übrigens vor allem eine Vorstellung haben, und die ist, glaube ich, im Osten manchmal noch stärker vertreten als im Westen, die Vorstellung haben, Politiker sind Dienstleister der Verwirklichung des eigenen Willens. Diese Nicht-Akzeptanz anderer Meinung halte ich für das viel größere Problem. Und eines muss man dann schon auch sagen, wenn Meinungen vertreten werden, die nicht im demokratischen Spektrum sind, dann ist Widerspruch auch erlaubt. Das heißt, diese Vorstellung, alles gegen die Politiker sagen können zu müssen, ohne Gefahr zu laufen, dass man selber dafür kritisiert wird, oder das dann gleich sofort als Anti-Rechts begreifen zu müssen, das halte ich für ein Problem. Also man könnte es sogar so sagen, und da ist der Höcke vielleicht auch symptomatisch dafür, der eben gekniffen hat, wenn es, nachdem er wahnsinnig radikal auftritt, dann aber manchmal selber ein Glaskinn hat, wenn er selber kritisiert wird. Das müssen die, die so hart auf den Marktplätzen agitieren, dann auch begreifen, dass man ihnen hart widerspricht und ihnen sagt, das hat mit dem demokratischen Verständnis nichts zu tun.
Sie meinen jetzt ein Duell, zu dem er eingeladen war, wo er sich krank gemeldet hat.
Wo er sich krank meldet und gar nicht mehr antritt. Und das finde ich bemerkenswert. Es scheint mir aber auch symptomatisch zu sein für viele, die auf den Plätzen schreien, grölen und permanent für sich reklamieren, alles sagen zu können. Bis zu Galgen, die sie auf den Plätzen transportieren, aber wahnsinnige Mimosen sind, wenn man sie selber damit konterkariert und ihnen sagt und konfrontiert und ihnen sagt, was sagt ihr eigentlich? Dann wird sofort gesagt, wir dürfen nichts mehr sagen. Das ist doch paradox.
Herr von Lucke, wenn ich Ihre Vita richtig gelesen habe, leben Sie seit dem Oktober 1989 in Berlin. Das heißt, Sie sind ja sozusagen fast mit seherischen Fähigkeiten schon hingezogen. Wenn Sie diese Stadt sehen, wenn Sie die politischen Entwicklungen sehen, all das, was passiert ist im Osten, im Westen und so weiter, mit welchen Gefühlen gehen Sie denn jetzt in dieses Wochenende?
Ich gehe mit absoluter Spannung in das Wochenende, weil genau wie Sie es auch wissen, wir doch, auch wenn wir uns vor Wahlen immer wahnsinnig Gedanken gemacht haben, was dabei herauskommen könnte. Gerade solche Wahlen mit einer solchen Ausstrahlung überraschen uns eigentlich immer. Also, ich bin ganz sicher, wir werden mit großen Augen diesen Wahlabend die Ergebnisse erleben. Wir werden die Positionierung, Frau Wagenknecht das erste Mal mit ihrer neuen Partei auf der Bühne, wir haben noch gar nicht hinreichend darüber gesprochen, aber auch das alleine schon ein riesiges Phänomen. Höcke, der dann in Thüringen als der starke Mann auftreten wird, das wird uns enorm beeindrucken. Aber Sie fragen, das danke ich Ihnen, danke auch für diese Recherche in meiner kleinen Biografie, die ja so wichtig nicht ist. Aber in der Tat, ich hatte das riesige Glück, im Oktober 89 nach Berlin kommen zu können. Ich tanzte quasi am 9. November auf der Mauer und genauso wie fast alle wahrscheinlich unter uns hätte ich mir 1989, 90 nie träumen lassen, dass wir in eine solche Krise der Demokratie kommen. Und ich will ein Letztes sagen, aber wir können die Hoffnung und sollten die Hoffnung nie aufgeben. Denn wenn wir nur mal dann noch mal den Blick über den großen Teich wagen, wenn wir uns dieses Irrsinnsjahr, bei dem wir jetzt ja doch hoffen können, dass es am 5. November nicht das Annus Horribilis wird, das Schreckens-, das Horrorjahr, wenn nämlich Donald Trump zum zweiten Mal gewählt werden sollte, sondern wahrscheinlich, ich hoffe es jedenfalls sehr, vielleicht Kamala Harris.
Das da eigentlich, begeistert Politik im
da
Moment.
Da begeistert Politik. Und das ist für mich das Sagenhafte. Es kann binnen weniger Wochen, wenn wir uns die Dramaturgie nur angucken, ein völlig erschlagener Joe Biden in einem Duell, bei dem jeder, der es sich anguckte, nach 10 Minuten wusste, dieser Mann kann die Wahl nur verlieren. Anschließend kommt ein Auftritt Donald Trumps, der in Geistesgegenwart die Finger reckt, fight, fight, fight schreit und auf seinem Wahlkampf, auf seiner Wahlinauguration bejubelt wird als der kommende zwangsläufige neue Präsident. Es waren etliche Chefredakteure, ich könnte die Namen nennen, die da die Wahl schon verloren haben. Und ich war auch, gebe ich unumwunden zu, sehr, sehr skeptisch. Aber dann kommt der Umschlag und mit Kamala Harris kommt eine neue Hoffnungswelle und man sieht, die Stärke der Demokraten kann gegeben sein und vor allem die Antidemokraten, diese neue, das muss man schon ernst nehmen, diese neue reaktionäre Internationale, die sich von Orban über Trump bis zu Höcke spannt, sie ist nicht so stark aus sich selbst, sie ist auch so stark ob der Schwäche der Demokraten. Und insofern sage ich Ihnen, bin ich so pessimistisch, ich in manchen Grundsatzfragen bin, darüber haben wir heute gar nicht reden können, was nämlich die ökologische Zukunft anbelangt. Die Frage, die viel grundsätzlichere, wie geht das eigentlich weiter in dieser Hinsicht, bin ich, was die Verteidigung unserer Demokratie anbelangt, nicht so pessimistisch. Ich glaube, da sind wir viel stärker, als wir manchmal meinen. Wir müssen uns bloß trauen, es auch zu artikulieren.
So oder so, es bleibt spannend. Albrecht von Lucke, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Kühn. Es war mir eine Freude.